Wahrscheinlich sind die meisten hier etwas zu alt, um eine amerikanische Zeichentrickserie namens Cat Dog, zu Deutsch Katze, Hund oder Katzenhund, zu kennen. Die Hauptfigur Cat Dog besteht aus dem Rumpf, an den Rumpf zusammengewachsenen Vorderteilen eines Hundes, Dog, und einer Katze, Cat. Ja, also ein Körper, und auf dem einen Ende ist ein Kopf mit zwei Beinen von einer Katze, am anderen Ende eben dasselbe mit Hundetatzen und einem Hundekopf. Und in dieser Serie ist es manchmal ganz lustig, dass beide natürlich in verschiedene Richtungen wollen. Die haben irgendwie Flöhe mal gekriegt und der Hund wollte schnell in so ein Flohbad rein und die Katze hat sich an der Lampe an der Decke festgekrallt, weil sie natürlich nicht ins Wasser wollte. Mögen Katzen nicht so. Und so sieht man verschiedene Dinge in diesen Serien, wo die in verschiedene Richtungen wollen. Das ist nicht hilfreich, das ist nicht fördernd, es ist nicht so, wie es gedacht ist. Und ein Stück weit geht es heute auch darum, in unserem Text, den wir miteinander studieren wollen, wo wir zwei von drei verschiedenen Lebensbeziehungen uns anschauen wollen, sie beleuchten wollen und sehen, warum es sinnvoll ist, dass nicht zwei Leute Chef sind. Ich ermutige mitzuschreiben, wieder einmal, weil es auch einige Stellen gibt, die ich kurz erwähne oder nur kurz vorlese. Und wenn wir den Text jetzt aufschlagen aus Kolosser 3, 18 bis 21, dann werden wir vielleicht schnell dieses Beispiel verstehen, was ich jetzt gerade erklärt habe. Kolosser 3, wir waren stehen geblieben bei Vers 18. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn geziemt. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Zunächst habe ich gehofft, dass diese Passage vielleicht an mir vorübergeht. Ich habe da nicht so viel Lebenserfahrung, sage ich einfach mal, wie ein Niklas oder ein Jörg. Und doch Jörg hat es tatsächlich letzte Woche geschafft, die 13 Verse auszulegen. Und somit geht es weiter im Kolosserbrief mit diesem Part. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt bin ich froh darüber, dass ich darüber mir Gedanken machen konnte. Und ich habe erneut festgestellt, wie lebendig und wie klar und wie verändernd, lebenverändernd Gottes Wort ist. Und diese Passage habe ich vorbereitet, zuallererst auch für den Jugendhauskreis letzte Woche Montag, und da ist mir das Herz wirklich aufgegangen. Ich habe festgestellt, ja, dass einige Dinge wirklich gut laufen, dass sie wirklich auch in meinem Kopf wieder aufgefrischt wurden. Das war wirklich gut. Und andererseits habe ich auch teilweise gesehen, wie armselig das doch in meinem Leben aussieht. Ich habe Gott um Vergebung, um Kraft, um Weisheit gebeten, und ich wünsche mir das für uns alle heute, dass wir ein Stück weit neu erkennen, was Gott uns mit diesem Abschnitt zu sagen hat, und dass wir vielleicht auch neu ermutigt werden, da wirklich konkrete Schritte zu gehen. Bevor wir in den Text einsteigen, möchte ich nochmal beten. Jesus Christus, wir möchten dir danken dafür, dass wir heute dein Wort wieder studieren dürfen, dass wir uns Zeit nehmen dürfen dafür, und ich möchte dich um klare Gedanken und Weisheit bitten, dass du hilfst. Dass du hilfst zu verstehen, dass du uns Mut machst, ermutigst, dass du unser Herzen stärkst darin und dass wir wirklich konkrete Schritte gehen können. Weil dieses Konzept, wie du es dir erdacht hast, wirklich perfekt ist. Amen. Ja, die Theorie um geheiligt sein, um die Heiligung, das haben wir letztes Mal mehr oder weniger abgeschlossen. Und wir wurden aufgefordert, die alten Glieder zu töten und die neue Kleidung anzuziehen. Und nun geht es um drei praktische Lebensbeziehungen, wo auch die Heiligung eine wichtige Rolle spielt. Nun wird aufgezeigt, wo diese Kleider, die wir neu anziehen sollen, auch wirklich praktisch gelebt werden können. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Vers 12 haben wir diese Kleider gelesen oder von diesen Kleidern gelesen. Und dieser Text, bei mir geht der Abschnitt bis Kapitel 4, Vers 1, aber den dritten Teil habe ich nicht mehr geschafft. Kann man gut einteilen in diese drei Punkte. Einmal die Ehe, Ehefrauen, Vers 18, Ehemänner, Vers 19, die Familie, Vers 20, die Kinder, und dann Vers 21, die Väter bzw. Eltern. Und der dritte Punkt, was wir eben heute nicht mehr schaffen, auf der Arbeit. Sklaven, die Arbeitnehmer und die Herren bzw. Arbeitgeber, ab Vers 22 dann. Und zu diesem Abschnitt finden wir eine tolle Parallele auch im Epheserbrief und ab Kapitel 3, Vers 16 im Kolosserbrief finden wir diese Parallele ab Epheser 5, Vers 18, was wir gleich auch noch ein Stück weit lesen werden. Ich habe diese Stellen dazu genommen, weil sie einfach einiges ergänzen und was uns dann hilft, ein besseres Gesamtbild dessen zu bekommen. Und diese Parallele, die beginnt eben hier mit Kolosser 3, Vers 16. Seid dank, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Und im Epheser 5, Vers 18 steht dann, dass der Heilige Geist uns erfüllen sein. Werdet erfüllt mit Heiligen Geist. Und direkt in diesen beiden Texten, wenn man sich das vergleicht, sieht man nahezu dieselben Auswirkungen. Vor allem das Lob Gottes. Also, wenn wir uns mit seinem Wort erfüllen lassen, natürlich gewinnt dann auch der Heilige Geist in uns mehr Raum. Und diese wunderbare Parallele kann man sich gerne mal zu Hause anschauen. Das ist wirklich sehr interessant. Und daraus folgend eben auch diese wirklich praktischen Beschreibungen, wie die wirklich praktischen Lebensbeziehungen. Wir haben letzte Woche über diese Kleidungsstücke etwas gehört, dann um das Band der Liebe, was um alles rumgewickelt wird und noch weitere Punkte, die Vergebungsbereitschaft zum Beispiel. Ich glaube in Vers 13 war das, wo wir auch heute noch einiges darüber hören werden. Das Herz durch den Frieden regieren lassen, das Wort Gottes reichlich in uns wohnen zu lassen und dann, was Jörg vorgelesen hat, zu anfangen mit dem Wunsch, alles reden und tun, ja, zur Ehre Gottes, des Vaters zu tun. Diese Erklärungen sind abgeschlossen und nun geht es wirklich rein in den Tagesablauf, da, wo diese verschiedenen Beziehungen praktisch gelebt werden, dort, wo es eigentlich am ehesten auffällt. Deswegen direkt zu Punkt 1, die Ehe, Verse 18 und 19. Zunächst, ihr Frauen ordnet euch ihren Männern unter, wie es sich im Herrn geziemt, und dann, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ich habe dieses Buch vor einiger Zeit gelesen, Eine Ehe zur Ehre Gottes, von Wilfried Plock. Er ist, ich glaube, mittlerweile oder schon seit einigen Jahren Vorstand der Konferenz für Gemeindegründung. Und er macht auch seit einigen Jahren Eheseminare, besonders im christlichen Bereich. Und da habe ich eine Sache gefunden, die ich einfach mal vorlesen möchte, die wir auch im Hinterkopf behalten sollten. Das ist ganz kurz. Und zwar, wenn Menschen heiraten, auch wenn es Christen sind, dann sind das nicht ideale Partner, die eine ideale Ehe führen können, sondern es sind Sünder, die von der Vergebung leben. Vergebung, eines der wichtigsten Worte in einer menschlichen, zwischenmenschlichen Beziehung. Gegenseitige Vergebung. Es sind Menschen am Werk. Menschen sind nicht perfekt, sie sind nicht ideal. Und deswegen lasst uns das im Hinterkopf behalten. Es wird heute noch das ein oder andere Mal vorkommen. Paulus beginnt ja zunächst mit den Frauen. Und damit mit dem Part dessen der Unterordnung bzw. des Gehorsams, was wir auch in allen drei verschiedenen Lebensbeziehungen finden. Die Frauen ordnet euch euren Männern unter. Und nun lasst uns einfach mal Epheser 5 aufschlagen und dort die Parallele lesen. Epheser 5, ich lese schon ab Vers 21 vor, obwohl, wie ich beim Jesuspunkt gelernt habe, dieser Vers auch eher zum vorherigen Abschnitt gehört. Epheser 5, ab Vers 21, ist die Parallelstelle bis Vers 24. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Heiland des Leibes, wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Zunächst eben Vers 21 die Aufforderung, in der Gemeinde sich gegen oder einander unterzuordnen. Unterordnung heißt nicht Unterdrückung oder irgendwie Unterlegenheit, sondern es drückt vielmehr den Charakter Christi aus. Diese Demut, diese Unterordnung, die auch Christus selbst gelebt hat, in der Furcht Christi steht dann eben auch dahinter, also in der Ehrfurcht vor Gott. Und eine weitere Basis finden wir dann im 1. Korinther 11, Vers 3. Lasst den Finger bitte im Epheserbrief drin, da kommen wir gleich drauf zurück. Wenn wir nun aufschlagen, aber 1. Korinther 11, Vers 3, dann finden wir da nochmal die komplette Auflistung der, ich sag mal, der Hierarchie. Und dann starten wir wirklich in den Text hinein. 1. Korinther 11, Vers 3. Ich will aber, schreibt Paulus, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, des Christus Haupt aber Gott. Wir finden hier diese eindeutige Anordnung. Christi Haupt ist Gott, des Mannes Haupt ist Christus und der Frauenhaupt ist der Mann. Das Haupt der Frau ist der Mann. Und diese Hierarchie, so nenne ich es einfach mal, finden wir schon ganz am Anfang in der Bibel, in 1. Mose 3, Vers 16, wo steht, dass die Frau Verlangen nach ihrem Mann haben wird, aber der Mann wird über sie herrschen. Unterordnung in der Gemeinde, zum Beispiel 1. Korinther 14, Vers 34, 1. Timotheus 2, 12 bis 14. Und dann eben auch Unterordnung unter dem Mann. Zudem auch in Titus 2, Vers 4 und 5 und in 1. Petrus 3, Vers 1, wo wir auch noch einiges über die Ehe lesen. Und bei all dem, Unterordnung, darf man jetzt den Fehler nicht machen, dass, wie ich es gerade schon erwähnt habe, dass das irgendwie eine Abwertung ist des weiblichen Geschlechts, also dass sie irgendwie minderwertig sind. Die Bibel sagt eindeutig, in Christus sind wir alle eins. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Sie werden durch den Glauben, durch Gnade an das Blut Jesu Christi gerechtfertigt. Und dennoch schreibt Paulus das hier, und dennoch hat Gott diesen Plan für die Ehe aufgestellt. Diesen Plan für die Ehe. Mehr finden wir nicht. Ihr Frauen, ordnet euch den Männern unter. Keine Bedingung, kein Wenn und Aber zunächst. Aber es ist genauso wie bei Gott und der Rettung. Da ist es irrelevant, ob Grieche oder Jude, ob ein Mann oder eine Frau, ob ein großer oder ein kleiner Mensch. Wir haben letzte Woche einiges gelesen. Es ist egal. Vor Gott, in Christus, sind alle Menschen gleich. Und so ist es auch irrelevant, erst einmal, welche Fähigkeiten der Mann hat, welche Qualifikationen, welche Bibelkenntnis, welche geistliche Reife. Ist das ein ausgesprochenes Gebot? Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Wenn wir jetzt 1. Mose 18, Vers 12 aufschlagen würden und betrachten würden, was Sarah oder wie Sarah ihren Mann genannt hat, würden wir da lesen, dass sie über einen Mann gesprochen hat und sagte, mein Herr. Fand ich eine sehr interessante Sache, was dann im Hebräischen so viel heißt wie Gebieter oder Meister. Für Sarah ist ihr Abraham, ihr Ehemann, ihr Herr, ihr Meister. Und diese Passage wird auch in dem Teil im 1. Petrusbrief nochmal aufgegriffen, 1. Petrus 3, Vers 6. Und es drückt einfach diese innerliche Haltung aus. Ich möchte mich meinem Mann unterordnen. Und diese Haltung, die Sarah hatte, dass sie ihren Ehemann als Herrn ansah, als ihr Haupt ansah, als ihren Meister ansah, so sollen auch die Frauen leben, wie es sich im Herrn geziemt, also sich auch unterordnen, so wie Gott sich das vorstellt. Und wie gesagt, zunächst finden wir keine Einschränkung. Und ich habe hier drin ein Bild gefunden, wie man sich das vielleicht besser merken kann oder wie man das besser verstehen kann. Weil auch in der heutigen Zeit ist das ja vielleicht gar nicht mehr so geläufig, Frau sich dem Mann unterordnen, Frauenrechtler und so weiter, was es heute gibt. Aber die Bibel gibt es eindeutig her. Und dieses Beispiel fand ich persönlich sehr, sehr gut. Muss man natürlich auch ein bisschen erklären zu, werde ich dann aber auch machen. Manch einer Frau fällt es eben doch schwer, sich ihrem Ehemann unterzuordnen. Dafür kann es viele Gründe geben. Er ist so unvollkommen, er übernimmt überhaupt keine Führung und so weiter. Aber gibt es einen einzig biblischen Grund? Ich habe bisher noch keinen entdeckt. Folgendes Bild könnte Ihnen als Frau helfen, das Gebot der Schrift zu erfüllen. Ein Polizist trägt im Dienst eine Uniform. Wenn ein Beamter sie bei einer Fahrzeugkontrolle anhält, ist es nicht erheblich, ob er glatt rasiert ist, ob seine Schuhe sauber geputzt sind. Selbst wenn er einen Sprachfehler hätte, müssten sie sich dennoch seinen Anweisungen Folge leisten, denn seine Uniform gibt ihm Autorität, nicht wahr? Erst einmal geht es grundsätzlich hier in diesem Versen oder in diesem Vers um die Einstellung der Frau, sich willentlich unterzuordnen. Auch wenn zum Beispiel die Uniform des Mannes in der Verantwortung viel zu groß ist, wenn sie ihm vielleicht nicht wirklich passt. Oder in der geistlichen Reife sind vielleicht seine Schuhe nicht so sauber geputzt. Und keinenfalls geht es mir auch mit diesem Beispiel, er hat das auch nochmal geschrieben, darum, sich als Mann irgendwie rauszureden und zu sagen, ja, ich habe jetzt die Uniform an, das sagt die Bibel, und deswegen drücke ich mich von meiner Verantwortung. Zu den Männern kommen wir ja später noch. Aber der Polizist trägt die Verantwortung vor dem Staat, vor den Menschen, und so trägt der Mann auch Verantwortung vor Gott. Werden wir gleich noch sehen. Aber ebenso wie auch der Polizist seine Autorität nicht irgendwie einfordern und sagt, ich bin hier, ich bin jetzt der Polizist, du musst mir jetzt folgen. Kann schon mal vorkommen, natürlich. Aber grundsätzlich ist es ja nicht so. Wenn wir Polizisten sehen, dann wissen wir, okay, dem haben wir Folge zu leisten. Und so ist es auch die Aufgabe der Frau, sich dem unterzuordnen, bereitwillig und liebevoll. Seien es Entscheidungen im Bereich der Familie, bei der Gemeinde, irgendwelche Termine, Verabredungen, CDs, Filme, Bücher, Essen, Trinken, geistliche Sachen. Erst einmal steht hier, wir haben es gerade im Epheserbrief, Vers 25, Kapitel 5, Vers 24 gelesen, in allem. Und darüber müssen wir jetzt ein wenig nachdenken, was dieses in allem vielleicht heißen könnte. Allem ist ja ein sehr pauschales Wort. Grundsätzlich heißt es erstmal im Allem. Aber das heißt nicht, dass der Mann irgendwie so eine diktatorische Pascha Gesellschaft oder irgendwie so ein Sklavenreich aufzieht, seiner Frau immer nur Ja und Amen sagt und irgendwie ein Schweigegebot auferlegt wird. Sprüche 31, Vers 26 sagt zum Beispiel, ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Weisung ist auf ihrer Zunge. Weise und freundlich darf sie natürlich ihrem Mann offenbaren, wie sie darüber denkt, wenn so entschieden wird oder so. Oder was für Empfindungen sie dabei hat. Wir wissen, Frauen sind eher das emotionale Geschlecht, die eher diese Empfindung bei Entscheidungen haben. Ich möchte noch eine Sache vorlesen, wie das hier bei denen gehandhabt wird oder das grundsätzlich ist. Und das fand ich sehr gut. Ich lese das einfach unkommentiert vor. Meine Frau sagt mir sehr wohl, wie sie über eine Angelegenheit denkt. Und wenn sie es nicht tut, dann frage ich sie danach. Angenommen, wir haben eine wichtige Ehe- oder Familienfrage zu entscheiden und sind uns nicht auf Anhieb einig. Dann sagt mir Silvia ihre Meinung und fügt hinzu, jetzt weißt du, wie ich denke. Ich werde für dich beten, dass du den richtigen Weg wählst. Geistliche Leiterschaft des Mannes bedeutet, dass der Ehemann in allen die Entscheidungen, die letzte Verantwortung vor Gott trägt. Und ich denke, wir müssen dieses in allem noch ein wenig weiter eingrenzen. Denn ganz gewiss ist es so, dass wenn, ich sag mal, der Ehemann eine Entscheidung verlangt oder etwas fordert, was gegen die Heilige Schrift steht, dann soll die Frau dem natürlich nicht Folge leisten. Denn Apostelgeschichte 5, Vers 29, Gott steht immer noch höher als die Menschen. Gott wird immer noch höher geachtet als die Menschen. Das haben wir ja dann auch in unserem Basisvers im 1. Korinther 11 gelesen, dass über dem Haupt des Mannes oder dass das Haupt des Mannes Christus ist. Und dass dem letzten Endes Folge zu leisten ist. Nun, ich habe mir das als Mann jetzt ein wenig zurückgelegt. War jetzt für diese paar Minuten natürlich auch okay, aber es ist falsch jetzt zu denken, super Frau, hör dir das mal an oder so etwas. Und jetzt geht es zum nächsten Vers, den 19. Vers. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Bevor wir kurz Liebe und Verliebtheit nochmal auseinanderhalten, vielleicht nochmal ganz interessant oder ganz wichtig, lesen wir auch hierzu in Epheser 5 den Abschnitt, der über die Männer geschrieben ist oder an die Männer geschrieben ist. Epheser 5, ab Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen haben, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Das Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Schon alleine die Anzahl der Verse hier ist etwas länger als die, die an die Frauen gerichtet werden. Und ich denke auch umso ernster und wichtiger ist es, dass wir als Männer da gut zuhören und auch als Familienhaupt wissen, was das bedeutet. Und ich steige ein mit zwei Beispielen, was echte Liebe nicht ist. Sind ein bisschen humorvoll geschrieben. Vielleicht kennt ihr ein oder andere das sogar. Da hat er hier geschrieben: Manche Männer versprechen ihre Angebeteten vor der Hochzeit, ihnen die Sterne vom Himmel zu holen. Ein paar Jahre später sind sie zu faul, die Getränke aus dem Keller zu holen. Zuerst glaubt jede Wunsch den Beteuerungen, glaubt jede Frau den Beteuerungen eines Mannes, dass er jeden Wunsch von den Augen ablesen wolle. Und in der Ehe merkt sie dann, dass sie einen Analphabeten geheiratet hat. Zwei Beispiele, was echte Liebe nicht ist. Nun, vielleicht kennt man das in gewisser Weise. Aber Verliebtheit, was ist das? Man tut Dinge irgendwie, die in einem Rausch sind, die man vielleicht mit Nachdenken, mit rationalem Nachdenken einfach gar nicht tun würde. Man schwebt auf Wolke 7, man hat ein Kribbeln im Bauch. Alle negativen Eigenschaften des anderen werden automatisch ausgeblendet. Freunde und Eltern fragen sich, wie das wohl zusammenpasst. Aber natürlich passt das zusammen. Wir sind auf einer Wellenlänge. Es ist alles okay, wir werden niemals streiten. Die rosarote Brille, man spricht davon und es ist, als wäre man imstande, gar nichts Normales mehr zu sagen. Dass man einfach nichts mehr Normales denken kann. Und dabei kann man gar nichts dafür, das kommt irgendwie automatisch. Es ist einfach mal zusammengespickt, so ein paar Sachen, wie man so Verliebtheit so ein bisschen erklärt und wie man das empfindet. Aber all das ist nicht die wahre Liebe, von der die Bibel spricht. Und schon gar nicht die Liebe, wozu wir Männer aufgefordert sind, unsere Frauen zu lieben. Wir können jetzt auch 1. Korinther 13 aufschlagen und lesen und wieder auffrischen, was es heißt, was Liebe wirklich ist. Aber ich denke, wir wollen heute im Epheserbrief schauen und vier Arten der Liebe herausfinden. Zunächst, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, Paulus schreibt den Männern dreimal, liebet eure Frauen. Vers 25, Vers 28 und Vers 33 im Epheserbrief. Ich glaube nicht, dass Paulus irgendwie denkt, dass wir vergesslich seien oder so etwas, aber es hat einfach etwas mit der Wichtigkeit dort zu tun, mit der Bestimmtheit, das, was wirklich wichtig ist. Und wenn wir nun in den Epheserbrief reinschauen, in Kapitel 5, dann finden wir vier verschiedene Arten. Zunächst in Vers 25 die aufopfernde Liebe, Vers 26 und 27 die reinigende Liebe, 28 und 29 die verpflegende Liebe und dann Vers 31 die andauernde Liebe. Diese Punkte kurz durchgehen, damit wir auch als Männer ein bisschen verstehen und konkrete Schritte vielleicht daraufhin angehen können. Zunächst die aufopfernde Liebe. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Christus und die Gemeinde, hier wird der Maßstab gelegt. Christus hat sich hingegeben für seine Gemeinde. Er ist diesen Leidensweg gegangen ans Kreuz, hat sich aufgeopfert für seine Braut. Und so sollen es auch die Männer tun für ihre Frauen. Das bedeutet, dass wir ihnen einmal körperliche Kraftunterstützung geben. Petrus zum Beispiel spricht von den Frauen von einem schwächeren Gefäß. 1. Petrus 3, Vers 6. Genauso wie Jesus seiner Gemeinde Kraft verspricht, Kraft gibt. dass wir den Frauen emotionale Sicherheit geben, weil unsere Frauen viel leichter hin und her gerissen werden von Emotionen. Genau wie Jesus, der seiner Gemeinde durch sein Wort Nüchternheit und Klarheit geben möchte, der sie bewahren will. Des Weiteren, dass wir mit unserem Leben dienen und ihren Erwartungen und Bedürfnissen verpflichtet sind. Wenn wir in 1. Korinther 7, Vers 34 lesen, dass in der Ehe der Ehepartner natürlich auch für den anderen da ist, wohingegen der, der unverheiratet bleibt, viel mehr Zeit für Gott hat. Aber genauso hat es Jesus getan, dass er auch auf unsere Bedürfnisse achtet und dass er sieht, was wir brauchen. Und dass er das, wenn es um seinen Willen ist, diese Bedürfnisse auch stillt. Des Weiteren, dass wir ihr Schutz geben mit unserem Leben. Dass wir bereit sind, uns aufzuopfern, genau wie Jesus es getan hat, der letzten Endes bis zum Tod sogar hingegangen ist. 4 Punkte für diesen einen Aspekt, aufopfernde Liebe. Vers 26 und 27, die reinigende Liebe, reinigend durch das Wasserbad im Wort. Auch hier ist Christus und die Gemeinde wieder der Maßstab. Christus hat sich hingegeben und hat dafür gesorgt, dass die Gemeinde ohne Flecken und Runzel vor ihm stehen kann. Er hat sie geheiligt, er kann sie jetzt präsentieren ohne Flecken und Runzel. Weiß aber natürlich auch, dass in der Gemeinde jetzt Menschen auch noch da sind, die natürlich noch sündigen. Es sind immer noch Menschen. Aber vor Gott steht seine Gemeinde rein da. Seine Braut steht wunderbar vor ihm. Aber wir als Männer sind aufgefordert, reinigend im Wasserbad durch das Wort die Frauen zu reinigen. Was meint das? Ich denke, hier spricht die Heiligung wieder mit rein. Göttliche Liebe strebt einfach danach, den anderen reinzuhalten, von Sünde fernzuhalten. Jesus will seine Gemeinde reinhalten. Und so sollen auch wir Männer versuchen, unsere Frauen reinzuhalten. Ich denke, niemand von uns würde irgendwie die Frau bewusst in irgendeine Sünde führen. Aber wir als Männer wissen doch genau, welchen Hebel wir umlegen müssen, welches Wort wir sagen müssen, was wir liegen lassen müssen, damit wir die Frau auf die Palme bringen, dass sie vielleicht zornig wird, dass sie vielleicht böse Worte sagt. Und in dem Moment haben wir sie schon zur Sünde angestachelt. Stattdessen sollen wir am Wort prüfen, sie am Wort darauf hinweisen, was vielleicht nicht gut ist, was Sünde ist. Und ich denke, hierbei ist auch wichtig, dass wir selber mit gutem Vorbild vorangehen. Dass wir ein vorbildliches Leben führen, in Gottesfurcht, in Treue, in Freude und vor allem in Reinheit. Und dass sie dem folgen kann. Vers 28 und 29, die verpflegende Liebe. So sind auch Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, ihre eigenen Leiber. Und des Weiteren ernährt und pflegt es, wie auch Christus, die Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt. Ich meine, irgendwann ist man in dem Trott drin, was du morgens machst, wenn du aufstehst. Ich habe mal kurz darüber nachgedacht, was ich eigentlich mache. Also wenn ich aufstehe, kümmere ich mich darum, was ich anziehen soll. Ich gehe duschen, ich föhne mich danach, sprühe mich mit Deo ein, ich ziehe mich an, ich packe meine Sachen, setze mich an den Frühstückstisch, ich esse, ich trinke, dann gehe ich nochmal ins Bad, putze meine Zähne, mache meine Haare fertig, creme mein Gesicht ein, ziehe mir die Schuhe an. Und in diesen Versen habt ihr jetzt ungefähr 20 Mal die Worte ich, meine, mir und mich gehört. Erkennen wir vielleicht ein Stück, also ich habe sehr erkannt, wie sehr wir unseren Körper doch lieben, pflegen und nähren. Und das ist der Maßstab. So sehr sollen wir auch unsere Frauen lieben. Sie versorgen mit dem, was sie nötig hat, dafür arbeiten gehen, sie innerlich pflegen durch gemeinsame Zeit, durch Austausch, durch gemeinsames Gebet. Sie ernähren durch das Wort Gottes. So vielleicht mit ihr darüber austauschen, dass wir aber auch zusammen in die Gemeinde gehen und so weiter. Ein Mann soll seiner Frau dieselbe Fürsorge widmen, wie er sich selbst, ja sogar noch mehr, seinen Körper pflegt. Nur das Beste für die Frau. Für die Männerwelt vielleicht noch ein Beispiel, was uns am Montag im Hauskreis auch sehr geholfen hat. Es ging um Autos, ein Beispiel eigentlich perfekt für die meisten Männer, für mich glaube ich eher weniger. Ich damit nicht so bewandert bin, aber wie pflegst du dein Auto? Du säuberst es. Also du verbringst Zeit mit dem Auto, reinigst es, vielleicht kratzt du mal was vom Lack ab und streichelst dann schön drüber. Ja, also du zeigst in gewisser Weise Art auch Zuneigung. Du kaufst Dinge für dein Auto. Duftbäumchen, Eiskratzer, Scheibenwischerwasser. Das heißt, du machst dem Auto Geschenke. Wärst vielleicht mal mit einem schönen Blumenstrauß oder so etwas. Du machst dem Auto eine Überraschung, nachdem du mal endlich nach 3 Jahren eine neue CD einlegst. Du sagst gute Sachen über dein Auto. Und so weiter und so weiter. Warum nicht auch über deine Frau? So, und noch viel mehr sollen wir Fürsorge für unsere Frauen haben. Nur das Beste für sie. Und nun der 4. Punkt, die andauernde Liebe, Vers 31. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhängen und die beiden werden zu einem Fleisch werden. Verlassen heißt so viel wie aufgeben, hinter sich lassen. Besonders wohl auch räumlich, also auf eigenen Beinen stehen zu können. Anhängen bedeutet dann, im Hebräischen finde ich sehr interessant, zusammenkleben. Also wirklich feste verkleben. Ein Prozess, ein Fleisch werden, sowohl seelisch als auch körperlich, beginnt. Es ist eine andauernde, eine beharrliche Liebe, was unseren Frauen auch Sicherheit gibt. Ich habe gesagt, ja, ich klebe mich mit dir zusammen und das hält. Das ist Dauerkleber, Lebenszeitkleber. Und nun, als Männer fragen wir uns vielleicht, wie sollen wir das denn schaffen? Das ist ja mal völlig utopisch. Im Grundsatz ist das natürlich utopisch. Ich erinnere an den einleitenden Gedanken. Eine Ehe besteht aus 2 Sündern, die einander Vergebung nötig haben. Aber grundsätzlich sollen wir Männer unsere Frauen so lieben. Da steckt wirklich diese Agape hinter, die göttliche, reine Liebe. Und in unseren Texten finden wir 2 Kraftquellen. Epheser 5 beginnt das in den ersten beiden Versen mit geliebte Kinder. Wir sind Kinder Gottes, Gottes geliebte Kinder. Und wir haben erfahren, was es heißt, dass er uns liebt. Und wir sollen in seiner Liebe wandeln. Wir sollen seine Nachahmer sein. Ja, also wir haben Liebe erfahren und wissen, was es heißt zu lieben. Und der 2. Aspekt ist das Erfülltwerden mit Heiligen Geist. Oder eben in Kolosser 3, Vers 16, dass das Wort Gottes reichlich in uns wohne. Dass uns der Heilige Geist dabei hilft. Die Frucht des Geistes ist unter anderem auch Liebe. Dass er reichlicher in uns wohnt, dass das Wort Gottes reichlicher in uns vorhanden ist. Und dass wir dann große Hilfen dabei haben, unsere Frauen auch zu lieben. Also, was heißt es, echte Liebe zu haben? Nach Epheser 5 ist das Nähren, Pflegen, Reinigen, Wertschätzen und Hingeben. So wie Jesus es für uns tat. Und jetzt haben wir noch den kleinen Teil. Männer, wir sind immer noch nicht durch, einen kleinen Teil vergessen aus dem Kolosserbrief. Da geht es nämlich noch ein Stück weiter. Und seid nicht bitter gegen sie. Ich weiß nicht genau, was das heißen mag, aber ich konnte mir da schon eine Richtung vorstellen. Bitterkeit ist ja so was ziemlich Ekliges, wenn man das so im Mund hat. Und was einfach nicht gut ist, was einfach wie Gift ist. Und vielleicht kommen wir nochmal zu unserem Beispiel mit dem Auto zurück. Wenn wir im Auto sind und fahren und auf einmal passiert etwas, unser Auto tut etwas, was uns stört, was wir uns nicht wünschen. Sagen wir einfach mal, in einem Gewitter, das Pläster wie aus Eimern, funktioniert der Scheibenwischer auf einmal nicht. Und wir regen uns schon auf und sagen, Auto, jetzt, warum gerade jetzt? Und ich habe keine Ahnung. Ja, vielleicht passiert das, ich weiß es nicht, hoffe es nicht. Ja, und da sprießt langsam die Wurzel der Bitterkeit, wie die Bibel das beschreibt. Und dann, des Weiteren, auf einmal fallen die Scheinwerfer aus. Keine Ahnung, ob das möglich ist, dass auf einmal die Sicherung durchspringt. Kann ja sein. Auf einmal sehen wir nicht mehr viel und es ist gefährlich und auf einmal werden wir sauer und hauen auf das Lenkrad drauf und sagen, kann nicht sein, vielleicht bricht dabei noch irgendwie so ein Hebel da links ab oder so. Ja? Ich hoffe nicht, dass das jemand von uns tut, aber ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Bitterkeit ist eine grausame Gesinnung des Menschen, Schaden anzurichten. Ja, also diese Wurzel, die sprießt, irgendwann kommt sie raus und dann ist diese Gesinnung in uns da, kommt nach außen, dass wir Schaden anrichten. Das ist das Resultat einer unangebrachten Reaktion auf eine Verletzung. Ein Beispiel des Autos ist jetzt nicht gut erklärbar, aber wenn wir verletzt werden, dass wir dann eine unangebrachte Reaktion hervorbringen, dass wir uns vielleicht irgendwie aufregen, vielleicht irgendwie auch, weiß ich nicht, ich hoffe es nicht, Gewalt anwenden, irgendwo gegenschlagen oder sonst etwas. Hebräer 12, Vers 15 schreibt davon, dass diese Wurzel der Bitterkeit, dass wir sie dringend vermeiden sollen, dass sie lästig ist, dass sie verunreinigt, sprich Sünde ist. Eine Wurzel, die erst innerlich wächst und irgendwann nach außen kommt. Liebe Männer, so sollen wir unsere Frauen lieben und nicht bitter gegen sie sein. Wenn wir uns verletzt fühlen oder etwas geschehen ist, was wir ihr vielleicht schon 100-mal gesagt haben und es dann immer noch passiert. Keine Ahnung, eine offene Zahnpastatur und irgendwann regen wir uns voll darüber auf. Es ist immer weiter gewachsen in uns. So soll es nicht sein. Stattdessen dürfen wir unsere Frauen lieben, vielleicht den ersten Schritt in Richtung Vergebung tun. Das ist unsere Aufgabe, den ersten Schritt auch in Richtung Vergebung tun. Ich wiederhole nochmal, Ehepartner in einer Ehe sind Sünder, die Vergebung nötig haben. In einem Satz zusammenfassend, diese beiden Verse. In einer von Gott gedachten Ehe zeigt der Mann eine nährende, eine pflegende, eine reinigende, eine wertschätzende und hingegebene Liebe, worunter die Ehefrau sich gerne unterordnet. Martin Luther drückte das so aus: Die Frau sorge dafür, dass ihr Mann gerne heimkommt, der Mann sorge dafür, dass es ihr leid tut, wenn er geht. Das zu diesen beiden Versen. Ich hoffe, dass wir ein Stück weit mehr heute ergriffen sind davon. Und wir wollen trotzdem noch weitergehen. Zwei Verse, die werden nicht ganz so lang, keine Sorge. Vers 20 und 21. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Punkt 2, die Familie. Vielleicht mögen sich manche Jugendliche jetzt hier denken, klasse Sascha, das auch noch, wir wissen das doch eigentlich, ja. Aber ich habe mal selber darüber nachgedacht, wie das bei mir früher war. Mein Vater sitzt jetzt heute hier und ich müsste mich jetzt eigentlich dafür entschuldigen, dass es bei mir oft nicht so war, dass ich da gegen Gottes Wort verstoßen habe, dass ich gegen meine Eltern ungehorsam war und Dinge getan habe, die nicht wohlgefällig im Herrn waren. Und bei meinen Nachforschungen bin ich sogar darauf gestoßen, wie ernst das damals im Alten Testament sogar war. Im 2. Mose 20 finden wir die 10 Gebote, wo auch ein Gebot ist, Ehre Vater und Mutter. Und nur ein Kapitel weiter lesen wir dann in Vers 17, also 2. Mose 21, Vers 17, wer seinen Vater oder seine Mutter flucht, muss getötet werden. Fluchen ist natürlich schon etwas härter, aber es ist eine ernste und wirklich ernste, harte Angelegenheit. Und der Grund dafür, warum das so ist, ist schlicht und einfach, wie Epheser 6 schreibt oder wie es in Epheser 6 steht, das ist Recht. Oder eben im Kolosserbrief, das ist wohlgefällig im Herrn. Gott wünscht sich das so. Gott möchte, dass wir als Kinder von unseren Eltern wirklich den Eltern gehorchen. Das ist Recht, so soll es sein. Unser großes Vorbild eigentlich, Jesus, hat er selber so gemacht. In Lukas 2, Vers 51, er ging mit ihnen, also seinen Eltern, hinab, kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Jesus ist da unser Vorbild. Schauen wir auf ihn und wissen, dass er auch untertan war, seinen Eltern gegenüber. Und so ist das die Aufforderung im Kolosserbrief hier, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Es ist eindeutig, ohne Wenn und ohne Aber. Ich kann leider nichts hinzufügen. Wäre manchmal ganz einfach, aber es ist einfach so, ohne Wenn und Aber. Es ist die bereitwillige Unterordnung, in praktischen Dingen, den Weisungen der Eltern Folge zu leisten. Wenn es komisch klingt, wenn wir vielleicht gerade keine Zeit haben, keinen Bock haben, nein. Das heißt, sich willentlich unterzuordnen und zu tun. Im Epheserbrief kommt dann eben noch der Part dazu, Ehre Vater und Mutter, aus dem Alten Testament, aus den 10 Geboten aufgegriffen. Und das ist das erste Gebot übrigens, was zwischenmenschliche Beziehungen regelt und auch das einzige Gebot ums Familienleben. Gehorchen ist also das in praktischen Taten, dass die Eltern was sagen und ich tue, wohingegen das Ehren eine wirkliche Einstellung ist, eine innere Einstellung, das Motiv hinter dem Gehorchen. Die Frage ist, wollen wir so leben? Wollen wir Gott gehorchen und auch unseren Eltern? Die Bibel sagt, es ist wohlgefällig im Herrn. So freut es Gott, so möchte es Gott. Es ist sein Wille und er freut sich, wenn seine Kinder seinen Geboten folgen. Genau wie auch hier der Gehorsam seine Grenze hat, wie auch gerade bei den Ehefrauen, so ist es da die Grenze, dass wir nicht gegen Gottes Wort verstoßen dürfen. Dass wenn die Eltern von uns etwas verlangen, wo wir vielleicht Sünde tun. Ich meine, in Elternhäusern, wo die Eltern vielleicht nicht Christ sind, das Kind bekehrt sich, dann wird das vielleicht häufiger vorkommen. Aber da, wo wir gegen Gottes Wort verstoßen sollen, ist schlicht und einfach die Grenze. Nochmal, Apostelgeschichte 5, Vers 29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und nun abschließend noch Vers 21, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Und da gibt es ein altchinesisches Sprichwort, das sagt, eine Generation pflanzt die Bäume und die nächste bekommt den Schatten. Wir müssen uns die Frage stellen, ich vielleicht jetzt noch nicht, was für einen Schatten bekommen wir oder bieten wir unseren Kindern? Was werden in unserer Generation für Bäume gepflanzt für die Kinder von morgen? Deswegen waren auch die Verse 18 und 19 wichtig, eine sehr gute Grundlage dafür. Und ich habe mich erstmal hier gefragt, warum die Väter? Warum nur Väter? Ist das wirklich so? Wahrscheinlich, weil es bei den Vätern schneller so geht, dass sie ihre Kinder eher reizen, dass sie dadurch mutlos werden. Ich glaube aber natürlich auch, dass es für beide Elternteile geht. Hebräer 11, Vers 23, da ist dasselbe Wort für Väter, habe ich nachgeschlagen. Und da wird einfach die Eltern von Mose gesagt, nicht der Vater von Mose. Und ich habe mich dann gefragt, was es eigentlich heißt, zu reizen, zu provozieren, zu Mutlosigkeit hin und wie geschieht das? Ich denke, einmal kann es durch Anforderungen passieren, die Eltern an ihre Kinder haben, die unrealistisch sind, die sie einfach nicht erfüllen können. Wenn wir unserem zweijährigen Kind sagen würden, räum die Spülmaschine aus, etwas dergleichen. Wenn die Kinder vernachlässigt werden, als zweiter Punkt, dass sie zur Seite gestellt werden und mutlos werden. Vielleicht auch deswegen eher die Väter, wenn es um harte Disziplin geht. Zu harte Disziplin mit den Kindern vorgelebt, aufgedrückt. Und der vierte Punkt, Liebesentzug, dass sie dadurch mutlos werden. Ich muss immer an Jörg denken, der einmal sagte, dass, ich glaube, dein Vater, der dann einfach tagelang nicht mit dir geredet hat, ne? Und das, wo Jörg dann sagte, auch, wollte einfach die Liebe entziehen. Das ist einfach ein Punkt, wo Kinder mutlos werden können. All das können Gründe sein, natürlich gibt es noch mehr Gründe, warum Kinder mutlos werden. Aber so soll es nicht sein. Stattdessen, wie im Epheserbrief steht, sollen Eltern ihre Kinder in Zucht und in der Mahnung des Herrn erziehen. Sprich, sie nach dem Wort Gottes zu lieben, in Nähe, in der Versorgung, in Zärtlichkeit, in Hingabe, aber auch in Zucht. Das gibt Gottes Wort auch her. Und wichtig bei dem allen ist, dass bei den Kindern nicht das Verhalten in dem Sinne geändert wird, also das äußerliche Sein, sondern das innerliche. Es geht wie immer bei allem ums Herz. Dass daran gearbeitet wird, dass darum gebetet wird, weil Gott das Herz verändern kann. Ich möchte abschließen mit 10 Prinzipien aus den Sprüchen für ein heiliges, gottesfürchtiges Leben der Kinder. Die hat John MacArthur bei einem Familien- und Ehevortrag 1999 kurz angeschnitten erklärt. Und man kann auch sagen oder fragen sich als Eltern, was sollte ich meine Kinder lehren? Und ich habe die kurz aufgeschrieben, ich habe aber Zettel mit, wer das haben möchte, mit den Bibelstellen aus den Sprüchen dahinter in den ersten 9 Kapiteln. 10 Punkte, die wir unseren Kindern lehren sollten. Fürchte Gott und halte dich von Sünde fern. Bewahre deinen Verstand bzw. bewahre dein Herz. Fürchte deine Eltern, um zu lernen, sich einer Autorität zu unterwerfen. Suche deine Freunde sorgfältig aus. Beherrsche deine Gedanken. Sei treu gegenüber deiner Frau. Achte auf deine Worte. Verrichte deine Arbeit. Sei ein guter Verwalter des Geldes zur Ehre Gottes. Und sei großzügig. 10 ganz praktische Punkte, wo es immer darum geht, Sohn, tue doch dies. Sohn, schau auf die Ameise und so weiter. Und bis hin dann zu Sprüche 10, Vers 1, wo dann steht, so ist es ein weiser Sohn, der den Vater erfreut. Was natürlich dann auch für Töchter gilt. Und das war das zweite Paar, Kinder und Eltern. Und in einer von Gott erdachten Familie geben die Eltern dem Kind einen liebevollen Schutzraum, wo das Kind nicht mutlos wird und sich das Kind dann auch unterordnet. Wo das Kind den Eltern gehorcht. Aber auch hier möchte ich mit dem Satz dann schließen, wir alle sind Sünder, die Vergebung nötig haben. Amen.